Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Der Pianist Igor Levit hat den heutigen Tag in Berlin mit einem Satz zusammengefasst. Der Tag beginnt im Bundestag damit, dass man der Shoah gedenkt, und er endet damit, dass Nazis jubeln. Wir haben die Bilder dazu gesehen. Die Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion liegen sich glücklich in den Armen. Die Mienen in den Reihen der CDU und CSU sind finster. Was haben diese C-Parteien der Demokratie heute eingebrockt? Im Rückblick wird man diesen Tag vielleicht als historisch bezeichnen. An diesem 29. Januar wurde auch an die Opfer des Holocaust erinnert, im Bundestag und im Thüringer Landesparlament. Davon werden wir hören und von einer Resolution gegen Antisemitismus, die am späteren Abend im Bundestag verabschiedet wurde. Diese Resolution sei eine Gefahr für die Autonomie von Wissenschaft und Forschung, sagt Uffe Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung. Wie er das begründet, wir werden es von ihm hören. Und dann zwei lichtere Themen an diesem dunklen Januartag. Wir sprechen über zwei neue Filme und über das CTM-Festival in Berlin. Was für ein Tag. Heute hat der Deutsche Bundestag zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Antrag verabschiedet, der nur eine Mehrheit fand, weil die AfD diesem Antrag zugestimmt hat. Die AfD beschafft der CDU-CSU eine Mehrheit. Und das an dem Tag, an dem eben in diesem Deutschen Bundestag die Abgeordneten an die Opfer des Holocaust erinnert haben, in Anwesenheit der AfD, jener Partei, deren Vorsitzender Gauland 2018 sagte, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte. Wir wollen jetzt nicht über diese brutale, zynische Verharmlosung sprechen, nicht über das reaktionäre geschichtspolitische Verständnis dieser Partei. Wir wollen hören, wie an die Opfer des Holocaust erinnert wurde, wie mahnend, wie eindringlich. Aus dem Bundestag berichtet Wladimir Balzer.
Es war ein historischer Tag im vollbesetzten Parlament. Ein Tag, der mit dem Gedenken an den Holocaust begann. An das Menschheitsverbrechen, das, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte, immer Teil dieses Landes bleiben wird.
Die Shoah ist ein Teil deutscher Geschichte. Sie ist, ob wir wollen oder nicht, Teil unserer Identität. Es gibt kein Ende der Erinnerung und deshalb auch keinen Schlussstrich unter unsere Verantwortung.
Vor Steinmeier saßen die Spitzenvertreter aller Verfassungsorgane. Junge Musiker spielten Stücke verfolgter Komponistinnen.
Wenn wir heute die Shoah verdrängen, verharmlosen oder vergessen, dann erschüttern wir damit doch auch das Fundament, auf dem unsere Demokratie gewachsen ist. Und umgekehrt gilt, wer heute die Demokratie lächerlich macht, verachtet, angreift, der ebnet eben auch den Weg zu Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit.
Und der Bundespräsident erinnerte an die Angriffe auf Gedenkstätten, die immer mehr für Sicherheitsmaßnahmen gegen Schändungsversuche aufbringen müssten, statt sich der Erinnerungsarbeit zu widmen. Steinmeier sprach in seinen Anmerkungen zu den Bedrohungen für die Erinnerungskultur niemanden direkt damit an. Aber die Stoßrichtung war klar. Holocaust-Relativierungen, eine Abkehr von den Abgründen der deutschen Geschichte und Angriffe gegen demokratische Strukturen werden einer Partei vorgeworfen, die ganz rechts im Bundestag sitzt. Die AfD-Fraktion war fast vollzählig vertreten. Bei den Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla konnte man jedoch beobachten, dass sie nicht immer in den Applaus des restlichen Hauses einstimmten. Auch als der ukrainische Holocaust-Überlebende Roman Schwarzmann aus Odessa sprach. Der 89-Jährige mit einer Kippa auf dem Kopf war inzwischen ans Rednerpult getreten. Vorher hatte ihm die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und Bundespräsident Steinmeier gedankt, dass er den beschwerlichen Weg aus seiner umkämpften Stadt nach Deutschland auf sich genommen hatte. Roman Schwarzmann erinnerte an das Leiden seiner Familie, an das Leiden der Juden von Odessa in den Schreckensjahren des Zweiten Weltkriegs. Er betonte, dass endlich das geplante Mahnmal errichtet werden müsse, das an die Massenmorde erinnern soll. Im Zentrum aber stand, was Roman Schwarzmann mit klarer, fester Stimme über die heutige Ukraine sagte. Sein Land dürfe nicht in die Knie gezwungen werden. Der Moment, in dem im Gegensatz zum Rest des Plenums Alice Weidel und Tino Chrupalla von der AfD auf Applaus verzichteten. Roman Schwarzmann zog historische Parallelen in seiner Rede. Der aktuelle Krieg löse Phantomschmerzen bei ihm aus. Hitler wollte ihn töten, sagt er, weil er Jude gewesen sei. Putin wollte ihn töten, weil er Ukrainer sei. Das muss verhindert werden, sagt er eindringlich. Deutschland soll helfen, das zu verhindern, fügt er hinzu. Auch dies sei eine Lehre aus der deutschen Geschichte. Der Appell an Deutschland wurde konkret. Roman Schwarzmann forderte schwere Waffen, sogar Flugzeuge, Langstreckenraketen, um russische Waffendepots lahmlegen zu können. Und die Menschen aus den besetzten Gebieten müssten befreit werden. Das sei ein Kampf gegen die Barbarei, auch im Sinne Deutschlands. Denn die Ukraine würde verhindern, dass der Krieg auch hierher komme. Im Gegensatz zum Bundespräsidenten kommentierte Roman Schwarzmann die innenpolitischen Debatten um Erinnerungskultur in Deutschland nicht. Aber die Frage nach der zunehmenden Stärke einer Partei wie der AfD hing dennoch über dieser Gedenkstunde. Auf den Gängen des Parlaments war dies das prägende Thema, gerade an einem Tag wie diesem.
Gedenken an den Holocaust aus dem Deutschen Bundestag, der Bericht von Wladimir Balzer. Erinnerung an die monströsen Verbrechen der Nazis, denen die Deutschen ja die Macht überlassen hatten, diese Erinnerung gab es heute auch in Erfurt. Eine Gedenkstunde im Landtag mit einer Holocaust-Überlebenden, eine Aktuelle Stunde zur Frage Erinnerung als Fundament für das Handeln der Gegenwart in der Gegenwart und am Abend ein hochkarätiges Podium an der Uni Jena. Und dann hat die AfD es auch im Thüringer Landtag geschafft, noch ein Thema zu setzen. Die Ereignisse des Tages wird uns nun unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard sortieren. Herr Bernhard, guten Abend.
Guten Abend.
Am Montag der Holocaust-Gedenktag, heute im Bundestag und im Thüringer Landtag, das Erinnern an die Opfer der Shoah. Ging das Gedenken dort in geordneten Bahnen wie eigentlich immer jedes Jahr oder war es diesmal anders als sonst?
Es war schon eine neue Situation, denn erstmals seit 10 Jahren hieß der Ministerpräsident nicht mehr Bodo Ramelow, der Linke, sondern es war der Christdemokrat Mario Vogt. Und Presse und auch andere Parteien und auch die Gesellschaft haben schon genau hingehört, was Mario Vogt sagen würde in seinen Reden in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Topf und Söhne. Das sind die Ofenbauer von Auschwitz in Erfurt gelegen und auch bei der Gedenkstunde im Landtag heute, denn eine personelle Entscheidung steht morgen an und die Frage, wird die CDU gemeinsam mit AfD und BSW einen AfD-Abgeordneten, sein Name ist Jörg Prophet, zum Landtagsvizepräsidenten wählen? Und dieser Jörg Prophet ist ein passionierter Geschichtsrevisionist. Der hat schon mehrfach in Blogbeiträgen über seine Vorstellungen vom Nationalsozialismus und von der Erinnerungskultur geredet. Er hat sinngemäß gesagt, dass die Befreier des KZ Mittelbau-Dora, also die US-Armee, moralisch genauso tief stünden wie die Bewacher dieses KZ, also die SS. Er hat die Bombardierung von Dresden mit Auschwitz verglichen, also alle geschichtsrevisionistischen Thesen, die man so kennt. Und es gab einen Deal zwischen CDU, BSW mit der AfD, ihn zum Landtagsvizepräsidenten zu wählen, wenn die AfD dafür die nötige Zweidrittelmehrheit in anderen wichtigen Personalfragen stellen würden. Dann kamen die Personalfragen, die Presseanfragen aber immer dringlicher und möglicherweise haben sie gerade in der CDU den eigenen Reden zum Holocaust-Gedenktag dann doch mal gelauscht.
Welche Akzente haben denn dann der CDU-Ministerpräsident und die Abgeordneten von CDU und BSW gesetzt?
Das waren sehr klare Akzente, muss man sagen. Wir hören erstmal rein bei dem Ministerpräsidenten Mario Vogt in der Gedenkstunde.
Erinnern darf niemals Selbstzweck sein, sondern muss uns dazu führen, die Welt, in der wir leben, klarer zu sehen. Das ist der intellektuelle Kern unserer Erinnerung. Nicht die Vergangenheit zu bewältigen, sondern aus ihr die Maßstäbe für die Gegenwart zu gewinnen.
Also das war schon ziemlich klar, so hat er auch andernorts, auch in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald am Montag schon geredet. Dann kam die Aktuelle Stunde von der CDU angesetzt, Thema Erinnerung als Fundament für das Handeln in der Gegenwart. Und wir hören mal gleich hintereinander erstmal Steffen Quasebart vom BSW und dann Andreas Bühl von der CDU.
Dieses Erinnern ist eben keine Pflicht, sondern ist es ein Fundament. Ein Fundament, auf dem wir unser Handeln in der Gegenwart aufbauen müssen.
Vor allen Dingen auch die Gefahr der Verharmlosung und Relativierung historischer Schuld zu sehen und auch so zu handeln. Und das muss der gemeinsame Auftrag sein, denn nur so können wir sicherstellen, dass wir nicht bei Floskeln stehen bleiben.
Also das waren schon sehr klare Worte der Selbstverpflichtung bei der CDU und auch beim BSW. Und danach einen Mann zu wählen, der Auschwitz nicht von Dresden unterscheiden kann, die US-Armee nicht von der SS, das wäre schon besonders verlogen.
Also Stimmen von BSW und CDU haben wir gehört. Wie hat denn jetzt die AfD darauf reagiert?
In der Gedenkstunde habe ich nur 2 von 32 AfD-Abgeordneten gesehen. Möglicherweise waren es auch mehr, aber keinesfalls viele. Darunter war auch Jörg Prophet. Und dann später in der Aktuellen Stunde sprach dann der Landesvorsitzende Stefan Möller von der AfD und sagte dann, also die Verbrechen des Nationalsozialismus würden ja bei der AfD keinesfalls geleugnet werden. Und deren Einzigartigkeit würde ja Vergleiche verbieten, um dann zu suggerieren, dass es heute ähnlich beginnen würde wie nach 33. Also dem Antisemitismus würde nicht begegnet werden. Und es hätte ja während Corona auch Freiheitsbeschränkungen gegeben. Wörtlich sagte er, Grundrechte wurden spielend abgeschafft. Wo sei da die Lehre aus dem Nationalsozialismus gewesen? Und sehr interessant, er sagte auch noch, es gäbe andere Formen der Erinnerungskultur in Ost und West. im Osten, also in der DDR, sei immer allen klar gewesen, dass sie nichts mit den Nazis zu tun hätten. Und das war ja genau der Geschichtsmythos der SED. Die Nazis sind im Westen, damit haben wir nichts zu tun. Und das würde Stefan Möller von der AfD auch heute gern so sehen.
Die konkrete Frage, die bleibt selbstverständlich. Wie werden die Abgeordneten morgen abstimmen, wenn es darum geht, ob dieser AfD-Abgeordnete nun Landtagspräsident werden soll?
Ich mache mal eine milde Prognose. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jörg Prophet wird, ist arg gesunken. CDU hat heute gesagt, wir werden Herrn Prophet nicht wählen. Das BSW hat gesagt, wir geben die Abstimmung frei, glauben aber nicht an einen Erfolg von Jörg Prophet. Und der Fraktionsvorsitzende vom BSW, Frank Augsten, sagte mir heute,
ja, gerade nach der heutigen Feierstunde und dem, was wir da Montag auf dem Buchenwald erlebt haben, das gibt dann ja zu denken, ne? Wenn dann jemand aufgestellt wird, vielleicht sogar mit Absicht, der eigentlich nicht wählbar ist, ist es einfach so.
Also die Wahl von Jörg Prophet ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Es geht ja auch um die Handlungsfähigkeit des Landtags.
Am Abend dann, wir haben es angedeutet, schon eine Veranstaltung in Jena an der Universität. Der Philosoph Omri Böhm war zu Gast, er lehrt in New York, und der Soziologe Nathan Snyder aus Tel Aviv. Die beiden diskutierten über die Frage, sind wir geschichtsvergessen oder geschichtsversessen? Hält die Vergangenheit universelle Lehren für die Gegenwart bereit? Welche Antworten, Herr Bernhard, haben Sie denn da mitbekommen?
Naja, praktische Lehren nicht unbedingt viele. Man hatte so das Gefühl, dass Omri Böhm und Nathan Snyder jeweils ihren Lieblings-Sparring-Partner gegenüber hatten in der Diskussion. Ich glaube, die haben schon öfter so gegenüber gesessen. Es ging nicht lange um die Erinnerungskultur. Es ging dann bald um Israel, um den 7. Oktober, den Umgang mit Palästinensern. Aber am Anfang eben ging es um die Erinnerungskultur und die Frage auch, was ist der Unterschied zwischen Erinnerung und Geschichte? Und Omri Böhm brachte es auf eine recht einfache Formel. Er sagte, Geschichte sei Wissen über die Vergangenheit, das könne man auch in der dritten Person erzählen. Erinnerung aber erzählt man in der ersten Person, also als ich oder als wir. Und unsere Werte aber würden in Geschichte begründet liegen. Und Nathan Snyder sagte dann, ihm sei die Unterscheidung gar nicht so wichtig, aber die Erinnerungskultur in der Einzahl sei für ihn problematisch. Er habe beobachtet,
dass es fast schon einen Wunsch gibt nach richtige Erinnerung, die uns zu besseren Menschen macht. Das ist natürlich illusionär. Es ist ja nicht so, dass wenn wir die richtige Erinnerungskultur haben, wir dann automatisch zu besseren Menschen oder zu besseren Demokraten werden.
Und dann sagte Nathan Snyder noch, man kann nichts verhindern, nur weil man was weiß. Das ist doch dann wirklich nochmal was zum Nachdenken.
Die Gedenkstunde im Thüringer Landtag in Erfurt. Die Frage, ob ein geschichtsrevisionistischer AfD-Kandidat morgen zum Vizepräsidenten des Landtages gewählt wird. Und eine Diskussion an der Uni Jena mit Omri Böhm aus New York und Nathan Snyder aus Tel Aviv. Henry Bernhard live aus Erfurt. Dankeschön. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Gedenkveranstaltungen in den Parlamenten in Berlin und Erfurt haben gefragt, was die Erinnerung für uns in der Gegenwart bedeutet. Wir kehren jetzt noch einmal nach Berlin zurück und sprechen über eine Resolution, die auf die Zukunft zielt. Ebenfalls heute im Bundestag, am späteren Abend, mit großer Mehrheit verabschiedet, eine Resolution gegen Antisemitismus an Schulen und Hochschulen. Diese Resolution ist Folge der Spannungen und Auseinandersetzungen an vielen deutschen Hochschulen im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten. Da wurde ja nicht nur diskutiert und debattiert, da wurden mitunter auch Veranstaltungen gesprengt. Es gab auch gewalttätige Übergriffe durch pro-palästinensische Aktivisten. Doch wie schon bei einer Resolution gegen Antisemitismus zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland im vergangenen November, ist auch die aktuelle Resolution des Bundestages umstritten. Einer der Kritiker ist der Historiker Uffe Jensen. Er ist der stellvertretende Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und jetzt am Telefon. Herr Jensen, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
In einem Artikel im Tagesspiegel haben Sie geschrieben, die Resolution stelle eine massive Gefahr für die Autonomie von Wissenschaft und Forschung dar. Was ist denn das Problematische jetzt an der Resolution? Das, was da drin steht oder das, was gerade nicht darin steht?
Nee, es sind schon Teile dessen, was da drin steht. Also zunächst mal ist natürlich das Ziel, Antisemitismus in der Gesellschaft und sicher auch an den Hochschulen zu bekämpfen und zu beseitigen, soweit das irgendwie geht, ehrenhaft und richtig. Und das unterstütze ich natürlich auch. Zumal als Antisemitismusforscher arbeite ich da natürlich auch die ganze Zeit dran. Aber es gibt eben einige Streitpunkte, die auch in Deutschland, aber auch international umstritten sind. Und ich finde, dass die Resolution dort übers Ziel hinausschießt.
Können Sie da vielleicht ein, zwei Punkte nennen?
Na klar, also es ist natürlich schon bekannt vielleicht, dass sich in der Forschung, aber auch in der breiteren Öffentlichkeit darum gestritten wird, was jetzt genau als Antisemitismus zu gelten hat und was eben Israelfeindlichkeit oder Israelkritik ist. Und da werden die Grenzen unterschiedlich gezogen von unterschiedlichen Leuten, auch in der Forschung. Also die Antisemitismusforschung ist sich da keineswegs einer Meinung. Es gibt 2, 3 Definitionen, die das unterschiedlich behandeln, diese Problematik. Und jetzt versucht diese Bundestagsresolution da eine, wie ich finde, viel zu einfache Antwort für die Hochschulen und bezieht sich eben auf eine Definition, die sehr weitgehend Israel-Kritik und Israel-Feindschaft als antisemitisch bezeichnet.
Das ist die Resolution der oder die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance. Was sagt denn diese Definition? Warum ist sie so umstritten?
Naja, die Definition spricht davon, dass Antisemitismus eine spezifische Wahrnehmung von Juden ist, die in Hass zu Hass führen kann. Da kann man Kritik dran haben, aber das ist ja im Prinzip erstmal nicht das Entscheidende. Die entscheidende Problematik an diesen Definitionen ist, wie sie umgesetzt wurden. Und es gibt eben eine lange Auslegungstradition dieser IRA-Definition, die seit 2016 benutzt wird im größeren Umfang und die eben sehr häufig einen sehr umfassenden Begriff von Antisemitismus benutzt. Ich sage ja nur, dass darüber gestritten werden muss und jetzt sagt eben die Hochschule, das ist ja jetzt ein spezifischer Fall, hier wird jetzt auch für Forschung und Lehre und auch für die Schulen festgelegt oder soll festgelegt werden, was dort als Antisemitismus zu gelten hat. Und das behindert aus meiner Sicht die Forschung und auch die Lehre und kann so eigentlich nicht funktionieren.
Können Sie da vielleicht ein Beispiel auch nennen, wie diese Behinderung stattfindet, also wie die Autonomie von Wissenschaft und Forschung gefährdet ist?
Naja, ganz einfach. Nehmen Sie einen Mathematiker zum Beispiel, der jetzt vielleicht in der Vergangenheit aus Israel kommt oder so, meinetwegen Boykottsachen befürwortet hat und der jetzt einen Antrag bei einem Forschungsinstitut stellt oder bei einer Forschungsförderungseinrichtung. Und in einem Absatz dieser Resolution wird zumindest nahegelegt, dass man darüber nachdenken müsste, ob der dann förderungswürdig ist. Das ist für mich ein Einschnitt in die Wissenschaftsfreiheit.
Und diesen Schritt, den ist Bettina Stark-Watzinger gegangen, die ehemalige Bildungs- und Forschungsministerin. Sie wird in dieser Resolution für ihren Einsatz gelobt, also nicht nur die Überprüfung von wissenschaftlichen Qualitäten, sondern auch von politischen Einstellungen. Und das gab ja ein Riesenproblem.
Genau, und da stand ja auch im Raum, also Leuten, die einen bestimmten Aufruf unterschrieben hatten, die Förderung, die Wissenschaftsförderung zu überprüfen. Das wurde dann schnell zurückgenommen, aber wenn jetzt der Resolutionsentwurf oder jetzt dieser Resolutionstext sich darauf bezieht, dann muss man ja 1:1 zusammenzählen, würde ich sagen.
Jetzt ist das, was Sie gesagt haben, ja das, was Sie kritisieren, zum Beispiel diese fragwürdige Definition, diese Begriffsdefinition Antisemitismus. Aber es gibt ja auch Dinge, die nicht in dieser Resolution stehen, von denen Sie sagen, die müssten eigentlich drin sein in dieser Resolution. Die müssten angesprochen werden, explizit angesprochen werden. Was sind das denn für Punkte?
Wir haben natürlich Probleme an den Unis, genauso wie wir in der Gesellschaft Probleme haben. Wir haben viel zu wenig Wissen über Israel, wir haben viel zu wenig Wissen über den Nahostkonflikt. Und ich habe auch das Gefühl beim Lesen ich habe sie jetzt auch gerade nochmal wieder gelesen, beim Lesen der Resolution, das ist viel zu polizeilich gedacht. Unis als Sicherheitsproblem.
Die Zusammenarbeit eigentlich mit Sicherheitsbehörden.
Genau. Eigentlich sind Unis ja der Ort, an dem, und die Schulen, der Ort, an dem das Wissen vermittelt werden soll über Antisemitismus und auch über den Nahostkonflikt und auch über Israel. Und das heißt, das sind die Orte des Lernens. Und Lernen bedeutet auch, dass man vielleicht mal was Falsches sagt. Da darf man nicht gleich von der Uni fliegen oder gebrandmarkt werden, sondern man muss ja auch durch Kontroversen miteinander um das bessere Argument ringen. Und das scheint mir alles viel zu kurz gegriffen. Da sollten Sicherheitsbeamte vor dem Seminarraum stehen und das, glaube ich, funktioniert alles nicht.
Und der Nahostkonflikt, wenn ich das richtig gelesen habe, der wird überhaupt nicht erwähnt in dieser Resolution.
Ja, eigentlich kommt der viel zu kurz. Es wird an einigen Stellen sehr stark betont, dass man über die Geschichte des Staates Israels was lernen soll. Das ist ja auch nicht falsch und richtig, aber zu der Problematik, die wir da unten sehen, gehört ja eben auch die Geschichte der Palästinenser und die Geschichte des Nahostkonflikts insgesamt in der ganzen Region. Und man kann das nicht so isoliert betrachten. Auch hier ist die Resolution, finde ich, einseitig.
Aber es gibt natürlich auch gute Punkte, würde ich mal vermuten, denen Sie auch zustimmen. Also zum Beispiel die Formulierung, kontroverse Diskussionen haben an Schulen und Hochschulen Platz. Das setzt allerdings Dialogbereitschaft voraus. Oder Antisemitismusforschung soll gestärkt werden. Auch das alles steht in dieser Resolution drin.
Ja, na klar. Und es gibt natürlich auch Fälle, das habe ich ja auch erlebt in den letzten Monaten oder haben wir ja alle erlebt, wo Dialogbereitschaft nicht vorhanden war und wo sogar Straftaten begangen wurden. Und ich denke aber, dass man das mit dem Strafgesetz regeln kann, ne? Und dass man da natürlich mit Polizei dann auch im Zweifelsfall dagegen vorgehen muss, wenn es zu Besetzungen oder wenn es zu gewalttätigen Bedrohungen oder Aktivitäten kommt. Das ist ja nicht ausgeschlossen dadurch. Ich glaube aber nicht, dass die Resolution dabei weiterhelfen wird.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, lieber eine nicht ganz perfekte Resolution als überhaupt keine Resolution, Herr Jensen.
Ich glaube, dass das viele Bundestagsabgeordnete denken. Das haben sie auch schon 2019, glaube ich, war es, als die BDS-Resolution verabschiedet wurde, als Resolution gedacht. Und es gab danach über 200 Fälle von abgesagten Veranstaltungen, die dann hinterher vor Gericht wieder eingeklagt wurden. Wir kriegen hier einfach ein riesiges Problem, jetzt eben auch an den Unis mit Veranstaltungen, wo ich jetzt zum Beispiel Kollegen aus den USA, die Antisemitismusforscher sind und vielleicht BDS-nah, möglicherweise jetzt nicht einladen kann zu Konferenzen. Also wir kriegen da einfach Probleme, die, das ist auch schon nachgewiesen, sodass der gute Wille nicht immer so gut hilft.
Also nicht nur, dass diese Resolution nichts Gutes bewirken wird, das wäre das Fazit, sondern im Gegenteil, es geht eine Gefahr von dieser Resolution aus für die Autonomie. Kann man sie so zusammenfassen, Herr Jensen?
Ich würde das so sehen, ja. Und ich bin auch nicht der Einzige. Es gibt jetzt so langsam doch einen Aufschrei aus der Wissenschaft. Heute in den letzten Tagen sind einige Texte dazu erschienen. Also es brennt ein bisschen.
Die Resolution des Bundestages gegen Antisemitismus. Heute wurde sie mit Stimmen von SPD, CDU, CSU, Grünen und FDP verabschiedet. Ufa Jensen war das, Professor an der TU Berlin. Er sieht in dieser Resolution, wir haben es gehört, eine Gefahr für die Autonomie von Wissenschaft und Forschung. Ich danke Ihnen, Herr Jensen, für das Gespräch.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
Max Schautzer war eine Showlegende, eine feste Größe in der Fernsehunterhaltung über Jahrzehnte hinweg. Er führte immer galant charmant durch TV-Shows, erfand neue Formate, brachte Mitte der 1980er Jahre ein Millionenpublikum mit seinen Pleiten, Pech und Pannen zum Lachen. Der Veteran aus der Pionierzeit des Fernsehens ist nun mit 84 Jahren in Köln gestorben, wie seine Agentur bestätigte. Als er 2004 aufgrund seines fortgeschrittenen Alters die ARD-Sendung Immer wieder sonntags nicht mehr moderieren durfte, protestierte er gegen Altersdiskriminierung. Schautze engagierte sich danach für Senioren und schrieb ein Buch über Jugendwahn. Aber das Interesse an der Unterhaltung blieb. Max Schautzer verlegte sich aufs Theater. Er war auf vielen Bühnen zu sehen. Noch 2021 zum Beispiel in Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Berlin. Schautzer wollte sich nie zur Ruhe setzen. Seine Devise lautete, immer in Bewegung bleiben, eine Aufgabe haben. Zu seinen TV-Shows sagte er einmal rückblickend, er habe sich immer für die Menschen interessiert und wollte, dass die Gäste in den Sendungen gut wegkamen, egal ob prominente oder einfache Leute. In dem Punkt sei er wohl ein Relikt von gestern gewesen, so Schautzer. In den USA beenden immer mehr Kultureinrichtungen ihre Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Vor wenigen Tagen hatte dies die National Gallery of Art in Washington angekündigt. Nun folgt die Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian mit ihren 21 Nationalmuseen. Das berichtet die New York Times. Ein Museumssprecher teilte mit, man schließe zwar das Büro für Diversität, die Bemühungen um die Zugänglichkeit für Besucher würden aber weitergehen. Der neue US-Präsident Trump hatte Anfang des Monats eine Verordnung unterschrieben, die die Initiativen der Vorgängerregierung für Diversität als, Zitat, illegale und unmoralische Diskriminierungsprogramme bezeichnet. Weil viele Kultureinrichtungen auf staatliche Hilfe angewiesen sind, passen sie sich nun den Richtlinien an. Der César-Filmpreis gilt als das französische Pendant zu den Oscars und zählt zu den wichtigsten Filmpreisen Europas. Heute hat die César-Akademie die Nominierungen für ihre 50. Verleihung bekannt gegeben. Ganz vorne mit Nominierungen in 14 Kategorien ist Der Graf von Monte Cristo. Das französische Remake des Klassikers gilt mit 40 Millionen Euro als eine der teuersten Filmproduktionen Europas. Ebenfalls top nominiert ist Emilia Pérez. Der Musical-Thriller gilt auch als Favorit bei den Oscars. Am 28. Februar werden die Césars in Paris verliehen, dann unter dem Vorsitz der französischen Schauspielerin Catherine Deneuve. 125 Jahre nach seinem Tod wird jetzt erstmals die Oper des US-amerikanischen Komponisten Edmond Dédé aufgeführt. Wie die New York Times schreibt, könnte es sich um die älteste existierende Oper eines schwarzen US-Amerikaners handeln. Geboren wurde Dédé 1827 in New Orleans, zu einer Zeit, als in den USA die Sklaverei noch längst nicht abgeschafft war. Trotzdem gelang es dem Geiger und Komponisten, von der Musik zu leben. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in Bordeaux in Frankreich, wo auch sein Hauptwerk, die Oper Montjean, entstand. Diese wird nun in der kommenden Woche in einem Projekt der Opera Lafayette aus New Orleans und der Opera Creole in Washington D.C. uraufgeführt, mit rein schwarzer Besetzung und auf historischen Instrumenten. Geplant sind auch weitere Aufführungen, etwa Anfang Februar im New Yorker Lincoln Center.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Wie immer pünktlich vor dem Wochenende wechselt am Donnerstag das Kinoprogramm. Welcher Film einen Besuch lohnt, um welchen man vielleicht eher einen großen Bogen machen soll, darüber möchte ich nun mit Anke Lewicke sprechen. Frau Lewicke, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zwei Filme werden Sie uns vorstellen. Einen Dokumentarfilm über die Schauspielerlegende Henry Fonda. Beginnen wollen wir jedoch mit Baby Girl. Das ist ein Film der niederländischen Regisseurin Halina Rein mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Angekündigt wird dieser Film als provokanter Erotik-Thriller. Wen spielt denn Nicole Kidman?
Also zu Beginn ist das Bild noch dunkel, aber wir hören schon das Stöhnen von Nicole Kidmans Figur Romy. Doch der Orgasmus ist nur vorgespielt. Nachdem sie Sex mit ihrem Mann hatte, geht sie sich einen Porno anschauen, diese Frau. Und es ist ein Erniedrigungsporno, wo eine sehr junge Frau sich Befehle erteilen lässt und Romy befriedigt sich dabei selbst. Aber im wirklichen Leben sieht es ganz anders aus bei dieser Romy. Sie ist eine Geschäftsfrau, sie hat ein großes Unternehmen, sie hat ein Landhaus, eine Stadtwohnung, zwei reizende Töchter, einen Ehemann, der Theaterregisseur ist. Also sie hat eigentlich ihr Leben im Griff und vielleicht sucht sie aber im Sex was anderes. Und dann gibt es eben diesen jungen Praktikanten Sam, der sie so provoziert und die beiden flirten miteinander und irgendwann treffen sie sich auch in einem Hotelzimmer.
Ich denke, ich habe Macht über dich, weil ich einen Anruf machen könnte und du würdest alles verlieren. Was ist, hört dich das an, wenn ich das sage? Geh auf die Knie.
Nein, ich muss jetzt gehen. Inakzeptabel. Ich muss jetzt gehen.
Inakzeptabel?
Ja.
Ja, die beiden werden sich immer wieder treffen und das kommt ja nicht zum klassischen SM. Also sie müssen ihre Rollen noch suchen. Also Nicole Kidmans Figur muss dann eben in einer Bar Milch trinken. Sie muss sich auf allen Vieren hinlegen und wie eine Katze auch Milch auflecken. Und es geht eben so die ganze Zeit weiter. Das ist alles in hochglänzenden Bildern aufgenommen mit viel, ja, effekthascherischer Musik. Also man muss schon so an Erotik-Thriller wie 9,5 Wochen denken, diesen Klassiker oder 50 Shades of Grey. Ja, und Erotik-Thriller, weil, wie Sam eben sagt, ja, sie setzt ihr Leben und ihre Existenz, ihre Familie aufs Spiel.
Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde Nicole Kidman als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Was denken Sie denn, Frau Lewicke, war ein Grund dafür auch die Tatsache, dass sie da ja mutig so eine gewagte Rolle spielen muss?
Ja, sie
oder
hat
spielen
die,
darf?
Ja, sie hat die ganze Zeit eine unglaubliche Maske und vielleicht sind das alles auch nur unsere Projektionen, die wir in sie reinlesen. Also ist sie wirklich diese, ja, taffe Geschäftsfrau, die dann beim Sex auf einmal wieder das Babygirl sein möchte, die sich in den Armen dieses jüngeren Mannes ausruhen möchte. Das bleibt alles so ein bisschen ihr Geheimnis. Und Nicole Kidman ist ja eine Schauspielerin, die sucht immer wieder, ja, irritierende, herausforderndere Rollen, will uns auch damit provozieren. Aber hier habe ich das Gefühl, der Film kokettiert eher mit der Grenzüberschreitung, die er dann aber geflissentlich auch vermeidet. Also so viel zu spielen gibt es gar nicht für Nicole Kidman. Man kommt ihrem Begehren wirklich nicht näher. Deshalb geht diese Frau mich auch nichts an, erzählt mir nichts. Ja, es gibt aber doch eine sehr mutige Szene. Da sieht man eben Romy, ihre Figur, wie sie sich Botox spritzen lässt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann kommt sie nach Hause und die Tochter sagt nur, Mama, das muss doch nicht sein.
Aber Ihr Fazit zu diesem Film, nicht unbedingt eine ganz dringende Empfehlung?
Nicht ganz dringend. Also ich gucke, Nicole Kidman guckt man schon immer gerne zu, weil sie doch immer wieder was ausprobiert. Aber ich finde, der Film bleibt einfach so eine schöne Oberfläche. Also da wird nicht wirklich was ausgegraben. Da wird nicht ein gefährliches Begehren wirklich verhandelt oder ein anderes Begehren oder eine Frau, die was Bestimmtes sucht.
Baby Girl von Halina Rein mit Nicole Kidman. Kommen wir zu dem Film Henry Fonda for President von Alexander Horvath. Was hat es denn mit diesem Titel auf sich?
Ja, was es hat mit diesem Titel auf sich hat, ist ja immer ganz interessant, wenn man an Schauspieler, Schauspielerinnen denkt, hat man doch immer eine Physis, ne? Also Henry Fonda, sind es die hohen Wangenknochen oder die langen Beine, die er immer so schlecht verstauen konnte. Und dann sieht man ihn natürlich hier in dem Film auch beim Tanzen. Und es gibt immer wieder ein langes Interview mit ihm, was eingeblendet wird, was kurz vor seinem Tode geführt wurde. Und dann sagt er auch, ja, Gene Kelly, Fred Astaire, das waren schon tolle Schauspieler. Das habe ich leider nie geschafft. Aber wenn wir an Henry Fonda denken, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, dann denkt man doch eher an die Tugenden, die er in seinen Rollen verkörpert hat. Also man denkt an Integrität, Gemeinschaftssinn, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Also nehmen wir doch die 12 Geschworenen, wo er eben dafür kämpft, dass ein Schwarzer, ein Puerto Ricaner freigesprochen wird. Also er ist immer ein Mann gewesen, der versucht hat, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das verdient dichtet er in seinen 100 Film- und Fernsehrollen. Also er ist so der ideale Amerikaner, der prototypische Demokrat, deshalb der Titel. Und das war er ja auch im wirklichen Leben. Darum geht es auch immer wieder in dem Film. Und er hat ja auch mal den jungen Mr. Lincoln gespielt. Da war er ja sehr feinsinnig, ein Anwalt mit politischen Ambitionen. Und Alexander Horvath, der Regisseur, beschreibt es so.
In Lincolns Maske eignet sich Fonda auch Lincolns Realismus an. Was Amerika Not tut, ist eine Art Selbstentzauberung.
Ist denn dieser Film jetzt mehr als so ein klassischer Porträtfilm?
Ja, auf alle Fälle. Also Alexander Horvath, Filmwissenschaftler, Filmhistoriker, lebt seine Liebe zum Kino, zu Henry Fonda auch aus. Also es geht auch um ihn persönlich, wie er 1980 mit seinen Eltern das erste Mal in Paris war, direkt 3 Henry Fonda-Filme gesehen hat. Es geht aber auch um die Affären, um die 5 Frauen, die Henry Fonda hatte. Er hatte auch eine depressive Frau. Und das greift dann aber Hitchcock in seinem Film The Wrong Man auch auf, wo es eben auch um eine psychisch kranke Frau geht. Also es ist sehr breit gefächert, sehr assoziativ. Dann 1981 Ronald Reagan, der Schauspieler wird US-amerikanischer Präsident. Auch daran erinnert Alexander Horvath. Es geht immer wieder auch um US-amerikanische Geschichte, um Rassismus, um die Ureinwohner und wie das alles bei Henry Ford in den Filmen Thema wird. Und man könnte ja sagen, dass vielleicht Henry Fonda so etwas wie das US-amerikanische Gewissen ist, der Präsidenten, den die Staaten nie hatten und vielleicht jetzt eigentlich brauchen.
Henry Fonda for President von Alexander Horvath. 2 neue Filme ab morgen in den Kinos. Vielen Dank, Anke Lewicke.
Tschüss.
In Berlin findet seit Freitag das CTM-Festival statt. CTM, das steht für Club Transmediale. Das CTM ist seit 1999 das Partnerfestival des Berliner Medienkunstfestivals Transmediale. Der Schwerpunkt liegt auf elektronischer und experimenteller Musik an der Schwelle zwischen Avantgarde und Club. Ein Festival für abenteuerliche Musik wurde es auch mal bezeichnet. An 10 Festivaltagen finden Panels statt, Konzerte und Clubnächte in verschiedenen Spielorten in Berlin. Meine Kollegin Laura Aha wird nun von ihren ersten Eindrücken berichten und so etwas wie eine Zwischenbilanz der inzwischen 26. CTM-Ausgabe ziehen. Hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Dreh- und Angelpunkt des Festivals sind die aktuellen Diskurse im Bereich elektronischer Musik. Was ist denn in diesem Jahr das zentrale Thema?
Ja, das ist schon so ein bisschen der erste Punkt, an dem sich zeigt, dass beim CTM in diesem Jahr die Dinge so ein bisschen anders laufen als sonst. Also es gibt zum ersten Mal tatsächlich kein Oberthema. Normalerweise wird dem Programm immer so ein ziemlich akademischer Überbau vorangestellt. Auf der Webseite heißt es in diesem Jahr aber nur, dass das Programm, Zitat, ein Kaleidoskop aus Stimmen inmitten einer chaotischen und sich verändernden Realität widerspiegle. Das lässt sich jetzt natürlich in dieser sehr offenen Formulierung auch auf die multiplen Krisenherde und die Weltpolitik beziehen. Wer aber aktuell in Berlin versucht, eine Kulturveranstaltung auf die Beine zu stellen, der weiß sicherlich, dass die Berliner Kulturpolitik auch hier eine ziemlich chaotische Realität geschaffen hat.
Also diese chaotische Realität, das bezieht sich auf diese rigiden Kürzungen in der Berliner Haushaltsplanung, die ja sehr kurzfristig vor allem auch den Kulturbereich besonders intensiv betroffen haben. Wie ist denn dieser kulturpolitische Hintergrund beim CTM zu spüren? Gibt es da bereits Auswirkungen?
Ja, also man kann das durchaus schon am Programm erkennen. Es gibt auf jeden Fall weniger Clubnächte als sonst. Das liegt natürlich auch an den gestiegenen Produktionskosten für Events generell. Es gibt zum Beispiel keine Kunstausstellungen, die man sonst auch immer kostenlos besuchen konnte. Dafür sind die Tickets ein bisschen teurer geworden. Das Programm scheint einfach insgesamt ein bisschen schlanker zu sein als sonst, was im Kontext von CTM jetzt aber trotzdem heißt, es ist immer noch wahnsinnig viel. Also es ist immer noch sehr vielfältig und wie gewohnt sehr überfordernd. Und dass das Programm überhaupt so vielfältig ist wiederum beeindruckend, wenn man weiß, wie viele Hürden es da tatsächlich in der Vorbereitung gab. Ich habe im Vorfeld mit Jan Rulf, dem Festivalleiter, gesprochen und der sagt, dass sie aufgrund dieser eben sehr unsicheren Fördersituation 1,5 ganze Monate komplett arbeitsunfähig waren und das Festival zwischendurch sogar kurz vor der Absage stand. Und dafür hat Jan Rulf im Interview dann auch ziemlich deutliche Worte in Richtung Politik gefunden.
Also diesen Impuls, den unser Kultursenator Joe Giallo ja selbst deklariert geben will, dass also man die wirtschaftlichen Potenziale des eigenen Handelns auch nochmal überprüfen solle und da vielleicht engagierter zur Sache gehen solle, dass das natürlich auch unterminiert wird durch so eine Politik. Weil gerade so eine Verzögerung birgt halt ein sehr großes Risiko im Bereich Marketing- und Ticketingverkäufe.
So also schätzt das Jan Rolf ein, der Leiter des CTM-Festivals in Berlin. Ein weiteres großes Problem, mit dem das Festival im vergangenen Jahr zu kämpfen hatte, der Gaza-Konflikt und darauf folgenden Boykottaufrufen gegen einige Clubs, wie zum Beispiel das Berghain. Der Club ist auch in diesem Jahr wieder Spielort des Festivals. Frau A., spielt denn der Konflikt in Nahost in diesem Jahr auch wieder eine Rolle?
Also das Thema ist natürlich weiterhin aktuell. Jan Rolf meinte aber im Interview, dass er den Eindruck hat, die Situation hätte sich in der Clubkultur so ein bisschen beruhigt. Also er hat auf jeden Fall nicht so viele Absagen von KünstlerInnenseite miterlebt, wie das im letzten Jahr eben der Fall war. Das CTM hat sich aber tatsächlich in der Kommunikation da auch sehr bemüht, diese Spannung auch offen zu adressieren, was man ja jetzt von einem Spielort wie dem Berghain nicht so unbedingt erwarten kann, was die auch niemals machen würden. Also es gab da zum Beispiel Statements auf der Webseite und außerdem gibt es jetzt auch bei den Veranstaltungen, bei den Konzerten immer so Spendenhinweise, dass da Geld gesammelt wird für Alliance for Middle East Peace zum Beispiel oder für die deutsche Hilfsorganisation CADUS, die unter anderem humanitäre Hilfe in der Ukraine und auch im Gazastreifen leistet.
Jetzt schauen wir vielleicht mal auch auf die Musik. Wir wollen auch über Musik reden, natürlich bei so einem Festival. Was waren denn die bisherigen Highlights der vergangenen Tage?
Also es gab auf jeden Fall schon einige. Ich würde jetzt hier gerne mal ein Konzert hervorheben. Das war gestern Abend im Radialsystem. Dort wurde Estradas präsentiert. Das ist eine Zusammenarbeit der portugiesischen DJ und Produzentin Nidia mit der Drummerin Valentina Magaletti. Ja, und Magaletti muss man wirklich als Schlagzeugvirtuosin bezeichnen. Sie hat schon mit Größen wie Thurston Moore von Sonic Youth zusammengearbeitet, unter anderem zum Beispiel. Und ja, auf Estradas, da kreuzt sich eben ihr musikalischer Weg buchstäblich mit Nidias diversen Einflüssen aus unter anderem Techno und auch afrodiasporischen Musikkulturen, wie zum Beispiel Kuduro. Also das sind so synkopierte Rhythmen und Marimba-Sounds meets Post-Hardcore. Das ist schon eine sehr unwahrscheinliche musikalische Kombination. Live hat es aber wirklich wunderbar funktioniert. Also es war eine Mischung aus Live-Drumming, DJ-Performance und MCing, würde ich mal sagen. Nidia hat diesen DJ-Mixer dann auch wirklich wie ein Instrument gespielt und die Crowd dann auch auf jeden Fall zum Tanzen animiert. Das war eine sehr mitreißende Performance und auch einfach ein großartiges Album, was letztes Jahr erschienen ist, das ich hier mal kurz anspielen würde für einen Höreindruck.
Mata vom Album Estradas von Nidia und Valentina. Die Performance war gestern live zu erleben. Vielleicht noch ein Blick voraus auch. Das CTM-Festival, das läuft noch bis Sonntag. Haben Sie noch Empfehlungen, was man sich, wenn man denn in der Nähe ist, was man sich denn unbedingt anschauen sollte?
Ja, also ich bin total gespannt auf Ellen Akbro. Das ist eine schwedische Komponistin, die sich viel mit mikrotonaler Stimmung beschäftigt. Eigentlich kennt man sie eher für ihre Orgelwerke. In der Volksbühne steht sie aber am Samstagabend mit dem Tuba-Trio Microtub zusammen auf der Bühne. Außerdem freue ich mich persönlich auf die kanadische DJ und Produzentin Mary Davidson, die am Samstagabend im Revier Südost spielt und natürlich auch auf das Abschlusskonzert am Sonntagabend in der Volksbühne mit der Goth-Pop-Sängerin Solar Jesus.
Das CTM-Festival in Berlin. Eine Zwischenbilanz war das von Laura Aha. Besten Dank.
Dankeschön.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Der Zeitgeist dreht nach rechts. Das merkt man nach Taten wie in Aschaffenburg, selbst in eher liberalen Milieus, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Philipp Bovermann erwähnt Menschen in seiner Umgebung, die sich bislang als liberal und ganz bestimmt nicht rechts empfunden haben und ihm nun von verwirrenden Gedanken berichten, als da wären, genervt zu sein von Lesekreisen, in denen fortgesetzt geklärt werden muss, wer sich aufgrund welcher Betroffenheitserfahrungen zu welchen Büchern und Fragen äußern darf. In der U-Bahn, im Schwimmbad, im Supermarkt festzustellen, dass man schon länger keinen Satz Deutsch mehr gehört hat und einem das nicht egal ist, obwohl man Deutschland doch immer so kartoffelig und piefig fand. Genervt zu sein vom akademisch-elitären Sound des Genderns, obwohl man es sogar selbst versucht hatte mit dem Innen, um es dann doch wieder sein zu lassen. Grob zur Mitte der Ampellegislatur muss das gewesen sein, als das Gefühl erdrückend wurde, dass bald das Land brennt, wenn man den Leuten, die Gendersprache und andere Achtsamkeitsübungen ablehnen, weiter damit auf den Wecker geht. Wir unterstellen, dass der SZ-Autor Bovermann ein Eisen anpackt, das auch unter Ihnen viele als heiß empfinden. Empfehlung also, lesen Sie den Artikel komplett. Hier nur noch Bovermanns Leitfrage. Ist es ein gesunder demokratischer Impuls, sich anzugucken, ob Menschen mit anderen, möglicherweise schwer auszuhaltenden politischen Ansichten irgendwo einen Punkt haben? Und ein Auszug aus Bovermanns Antwort. Die wirkliche, eindeutige Wahrheit existiert nicht. Wer etwas anderes behauptet, versucht einen zu manipulieren. Schön wäre, wenn alle etwas mehr rutschten. Nach links, nach rechts, im Kreis herum, gern auch mehrfach am Tag. Passend zum Thema, der Artikel »Willkommen in der Brokratie« in der Wochenzeitung Der Freitag. Unterzeile: Lange Zeit galt der Tech-Standort Silicon Valley in den USA als links und woke. Heute haben sich die Unternehmen dem Trumpismus verschrieben. Die Bros in der Brokratie, das sind natürlich vor allem die Musks, Zuckerbergs und Bezos, die mit ihren Milliarden immer mehr politische Macht erbeuten. Aber es geht nicht nur um sie, betont Mohammed Amjahid. Um nicht missverstanden zu werden, bei der Brokratie stehen nicht nur Männer im Mittelpunkt, obwohl sie die Selbstzentrierung für ihre Egos unbedingt brauchen. Genug Frauen, genug Queers, genug Angehörige von Minderheiten unterstützen die Bros aktiv. Deshalb ist der Suffix Kratie beim Begriff Brokratie angemessen, denn die demokratische Komponente ist durchaus gegeben. Auch wenn die Herrschaft der Dudes mit den Dudes zusammenhängt, so ist sie aber auch dem politischen und wirtschaftlichen System des Westens immanent. Das hypermännliche Versprechen, alles und jeden Platz zu walzen, der sich gegen ihre Herrschaft stellt, es fasziniert auch jene, die keine Cis-Hetero-Männer sind. Mohammed Amjahid im Freitag. Nein, es ist nicht 5 vor 1933, titelt die Wochenzeitung Die Zeit und widerspricht damit dem Aktionskünstler Philipp Ruch, dessen aktuelles Buch Es ist 5 vor 1933 heißt. Es geht hier nicht darum, die aktuellen Gefahren durch Putins brutale territoriale Gier, den neuen Rechtsnationalismus und die irrlichternde Ratio von Donald Trump zu verharmlosen, erklärt Florian Illies. Das Bewusstsein für die tektonischen Verschiebungen der Nazizeit hilft, wachsam zu sein, wenn die Gewaltenteilung beschädigt oder der Antisemitismus wieder salonfähig wird. Doch wir haben in Deutschland trotz aller Krisen des Januar 2025 noch nicht die brodelnde und toxische Problemlage vom Januar 1933 erreicht. Weder die Polarisierung noch die Zentrifugalkräfte. Die apokalyptische Zuspitzung einer dauernden Warnung vor 33 wird durch ihre Wiederholung nicht schärfer, sondern nutzt sich ab. Florian Illies in der Zeit. Wir bleiben auch auf der Zielgeraden politisch. Unter der Überschrift »Der sanfte Populist« stellt Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den kanadischen Konservativen Pierre Poilievre vor, womöglich der nächste Premier seines Landes. Strauß resümiert: »Nicht alles, was altmodisch klingt, muss veraltet sein. Nicht alles, was von einem Wir träumt, träumt zugleich auch von Reinheit und Mauern. Nicht alles, was konservativ ist, muss ein Steigbügelhalter für Rechtsextreme sein. Vielleicht ist es jetzt gerade sogar genau umgekehrt. Vielleicht können nur noch sanfte, konservative Populisten wie Poilievre die Demokratie vor den harten, radikalen Rechten schützen. Bleibt uns, Ihnen alles Gute zu wünschen. Tschüss.«
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's. Unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.